ARD Sounds.
BR24. Das Aktuelle am Abend.
Mit diesen Themen gut gemeint, aber auch gut gemacht. Die Kritik am Reformprogramm der schwarz-roten Koalition will nicht verstummen. Machtanspruch hinter der Brandmauer. Zum Abschluss ihres Erfurter Parteitags träumt die AfD-Spitze von vorgezogenen Neuwahlen im Bund. Und bange Blicke gehen Ankara. Vor dem NATO-Gipfel am kommenden Dienstag wappnen sich die europäischen Bündnispartner gegen neue Trump-Attacken. Im Studio Holger Roman. Seit Donnerstag früh liegt es vor, das große Reformpaket der schwarz-roten Koalition, mit dem Union und SPD Deutschland wieder fit kriegen wollen, wie sich der Bundeskanzler ausgedrückt hat. Und alles in allem fielen die Reaktionen auf das 34-Punkte-Papier bis jetzt recht positiv aus. Aber je mehr Zeit verstreicht, desto mehr Kritiker melden sich zu Wort. Offenbar auch mit dem Hintergedanken, dass es sich vorerst nur in Anführungszeichen um einen Kabinettsbeschluss handelt, der nicht in Stein gemeißelt ist. Claudia Eichberger über die Diskussion.
Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ist hin und her gerissen, was das Reformpaket der Bundesregierung angeht. Gerade beim Thema Steuern wünscht sich der Freie Wählerchef mehr Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger.
Mir fehlt noch der steuerpolitische Befreiungsschlag. Wir bräuchten wirklich eine massivere Entlastung der Steuerzahler, auch der Unternehmen. Ich bin ja nach wie vor für die Abschaffung der Erbschaftssteuer. Das Thema haben sie ja überhaupt nicht angefasst. Man muss ja schon froh sein, dass sie nicht erhöht wird.
Insgesamt plant die Koalition ja Entlastungen von rund 10 Milliarden Euro pro Jahr, die vor allem kleinen und mittleren Einkommen sowie Familien mit Kindern zugutekommen sollen. Sicherlich nur ein erster Schritt, so bewerten das auch führende Ökonomen, die gerne mehr Mut auf Seiten der Regierung gesehen hätten, die aber auch fordern, dass der Staat seine Ausgaben stärker senkt. Beim Thema Rente soll unter anderem das Eintrittsalter an die gestiegene Lebenserwartung der Menschen geknüpft werden. Heißt, künftige Generationen werden wohl später ohne Abschläge in den Ruhestand gehen dürfen. Nach einer Umfrage des Deutschen Gewerkschaftsbundes glauben allerdings 4 von 10 Arbeitnehmern nicht, dass sie ihren Job bis zum regulären Renteneintrittsalter ausüben können. Die Zeitungen der Funke Mediengruppe zitieren aus der Studie, für die knapp 28.000 Beschäftigte in den vergangenen 4 Jahren befragt wurden. Besonders groß sind die Zweifel in körperlich und psychisch belastenden Berufen, wie etwa im Handwerk, in der Pflege, im Baugewerbe oder in Erziehungsberufen. Die GB-Chefin Fahimi warnt, die Regierung dürfe diese Realitäten bei ihren Rentenentscheidungen nicht länger ignorieren. Kritik am Reformpaket der Koalition kommt schließlich auch aus Kreisen der Wissenschaft. Die renommierte Soziologin Jutta Almendinger bemängelt vor allem, dass die Folgen für Frauen zu wenig berücksichtigt würden. Der Wochenzeitung Zeit sagte sie, die unbezahlte Sorgearbeit vieler Frauen werde entwertet, wenn zum Beispiel die kostenlose Mitversicherung in der gesetzlichen Krankenkasse abgeschafft werde. Das hält sie nur dann für gerecht, wenn der Staat gleichzeitig genügend Betreuungsmöglichkeiten schaffe, damit Frauen mehr arbeiten könnten, so Almendinger.
Wir werden siegen, das war ursprünglich mal der Titel eines politischen Kampflieds der chilenischen Sozialisten. Jetzt hat die Spitze der AfD die Losung offensichtlich gekapert. Eine Partei, die bekanntlich alles andere als linke Ziele verfolgt, sondern mit ihrem thüringischen Fraktionsvorsitzenden Höcke einen Mann in ihren Reihen duldet, der wegen Verwendung einer verbotenen Nazi-Parole rechtskräftig verurteilt ist. Auf dem 2-tägigen Parteitag in Erfurt, der heute zu Ende ging, wurde das, zumindest im Saal, nicht thematisiert. Stattdessen bemühte sich das frisch wiedergewählte Führungsduo Weidel-Chupalla, Selbstbewusstsein und Zuversicht zu verströmen. Parteichefin Weidel verstieg sich in ihrem abschließenden Statement sogar zu der Aussage, man bereite sich auf vorgezogene Neuwahlen im Bund vor. Aus Erfurt Dagmar Schlichting.
Geschlossen, selbstbewusst, optimistisch. So hat sich die AfD in Erfurt präsentiert. Querelen gab es keine. Alles war darauf ausgerichtet, vor den kommenden Landtagswahlen im September in 3 Bundesländern zu zeigen, die AfD ist bereit zu regieren. Die Parteiführung Weidel und Chupalla formulierte daher diesen Machtanspruch in den Ländern auch in ihren Schlussstatements deutlich mit den Worten: Wir werden regieren, wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das Führungsduo Weidel-Chupalla bleibt für 2 weitere Jahre im Amt und Weidel scheint ihre Macht in der Partei weiter auszubauen. Darauf deutet auch der neue, jüngere Bundesvorstand hin, der eher aus dem Weidel-Lager kommt. Aber auch Thüringens Parteichef, Rechtsaußen Björn Höcke, hat seinen Einfluss ausgebaut. Mit Stefan Möller sitzt jetzt ein enger Vertrauter von ihm im Bundesvorstand.
Die Polizei hat nach dem AfD-Bundesparteitag in Erfurt eine positive Bilanz ihres Einsatzes gezogen. Thüringens Polizeipräsident Thomas Quittenbaum sagte, der Parteitag sei störungsfrei abgelaufen und die Versammlungsfreiheit der Demonstranten gewährleistet gewesen. Auch das dritte Ziel, ein buntes Stadtleben mit Konzerten zu ermöglichen, sei erreicht worden, hieß es. MDR-Reporter Wolfgang Henschel dazu.
Nach Angaben des Polizeipräsidenten verlief das Wochenende überwiegend friedlich. 65 Straftaten und 13 Ordnungswidrigkeiten wurden seit dem Freitagmorgen erfasst, darunter etwa Sachbeschädigungen durch Graffiti und Körperverletzungsdelikte. Zudem wurden 4 Pressevertreter verletzt, einer Journalistin wurde ein Handy gestohlen. In allen Fällen wird ermittelt. 11 Polizisten wurden leicht verletzt. Laut Quittenbaum nahmen an den Kundgebungen und Veranstaltungen im Stadtgebiet 31.000 Menschen teil. Dazu kamen rund 12.000 Demonstranten, die unter anderem die Autobahn 71 bei Erfurt blockierten. Erfurts Oberbürgermeister Andreas Horn zeigte sich ebenfalls sehr zufrieden mit dem Verlauf des Wochenendes. Erfurt habe ein Zeichen für eine lebendige Demokratie gesetzt. Die Initiatoren der Protestveranstaltungen sprachen von weit über 50.000 Demonstranten. Das Bündnis Widersetzen warf der Polizei vor, übermäßig Gewalt eingesetzt zu haben. Es räumte aber auch ein, dass es anders als geplant nicht gelungen ist, den Parteitag durch Blockaden zu verhindern.
Nach Bayern. Dort hat die Polizei den gesamten Monat Juni über ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit der Landstraßen gelegt. Heute hat das Innenministerium in München Bilanz dieser sogenannten Schwerpunktwochen gezogen und die fiel recht ernüchternd aus. Fast 32.000 Verkehrsverstöße wurden demnach binnen eines Monats registriert und geahndet. Julia Binder fasst zusammen.
Überhöhte Geschwindigkeit, Ablenkung und riskante Fahrmanöver sind laut Innenministerium nach wie vor Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle auf Landstraßen. Viele dieser Unfälle wären vermeidbar, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Laut dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann sind die vielen Raser die Hauptgefahr. Den traurigen Rekord im Schwerpunktmonat habe demnach ein Biker aufgestellt, der mit 170 statt der erlaubten 70 km/h unterwegs war. Auch die Bilanz zeigt, nach wie vor ereignen sich tödliche Unfälle überwiegend auf Landstraßen. Im Jahr 2025 starben dort nach Angaben des Innenministeriums rund 60% der getöteten Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer. Unfallursache Nummer 1: zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit. Der Innenminister zieht daraus folgenden Schluss. Die Zahlen zeigen deutlich, wir müssen gerade auf Landstraßen weiter intensiv an der Verkehrssicherheit arbeiten. Die bayerische Polizei hatte im gesamten Juni verstärkt mobile und stationäre Verkehrskontrollen zur Verbesserung der Sicherheit auf Landstraßen durchgeführt. Begleitend dazu gab es zahlreiche Präventionsaktionen über typische Unfallrisiken auf Landstraßen.
Von den bayerischen Landstraßen in höhere Sphären. Der europäische Klimaüberwachungsdienst Copernicus hat seinen neuesten Bericht vorgelegt. Darin widmen sich die Forscher diesmal vor allem der Luftqualität. Und anders als etwa beim Thema globale Erwärmung gibt es an dieser Front Erfolge zu vermelden. Welche das sind, erläutert Frank Bäumer aus der ARD-Wissenschaftsredaktion.
Die Luft bei uns wird zunehmend besser. Laut der Direktorin des Programms Laurence Rouil setzt sich eine langfristige positive Entwicklung fort.
In diesem Bericht zeigen wir, dass sich die Luftqualität in Europa weiter verbessert. Dies ist ein Trend, auf den wir bereits hingewiesen haben. Doch nun scheint es ganz offensichtlich, dass etwa die Feinstaubbelastung weiter zurückgeht.
Zumindest der durch den Menschen gemachte Feinstaub ist auf dem Rückmarsch. Feinstaubpartikel können, je nach Größe und Zusammensetzung, laut Bundesumweltministerium beispielsweise Entzündungen in Zellen, bei dauerhafter Belastung aber auch Atemwegserkrankungen wie Asthma verursachen. Im Verlauf der letzten 10 Jahre konnten die Wissenschaftler auch einen Rückgang von gesundheitsschädlichen Stickoxiden, die beispielsweise die Bildung von Ozon begünstigen, um rund 40% feststellen. Schwefeldioxid, das vor allem früher für den sauren Regen und auch für die Bildung von Smog verantwortlich war, ist im gleichen Zeitraum sogar um 59% zurückgegangen. Für Laurence Rouil vor allem ein politischer Erfolg.
Tatsächlich sind die Schwefeldioxidemissionen in den letzten Jahrzehnten drastisch zurückgegangen. Und heute können wir sagen, dass sich dank der EU-Vorschriften die Werte für Schwefeldioxide und für Stickoxide, insbesondere für Schwefeldioxid, erheblich verbessert haben.
Zu verdanken sei dies vor allem strengeren EU-Luftqualitätsrichtlinien, die inzwischen Wirkung zeigen.
Sechs Monate sind vergangen, seit US-Spezialtruppen in einer beispiellosen Operation Venezuelas Langzeitmachthaber Nicolas Maduro und dessen Frau gekidnappt und außer Landes gebracht haben. Vizepräsidentin Delcy Rodriguez regiert seitdem, die Präsident Trump nicht, wie ihren Vorgänger, als imperialistischen Feind betrachtet, wie er sagt, sondern als Freundin und Gleichgesinnte. Die beiden schweren Erdbeben, die das Land vor 11 Tagen erschüttert haben, haben den von vielen herbeigesehnten politischen Neuanfang allerdings über Nacht zunichte gemacht. Fast 3000 Todesopfer zählt die aktuelle Statistik, Zehntausende sind obdachlos und der venezolanische Staat scheint mit der Katastrophe hoffnungslos überfordert. Jenny Barke berichtet.
Das Erdbeben werde für die Regierung zum Stresstest, sagt Phil Ganzen von der Crisis Group Venezuela.
Diese Katastrophe legt die mangelnde Leistungsfähigkeit offen, die Improvisation und Korruption. Ein Staat, der vorgegeben hat, alles im Griff zu haben, dabei mangelt es an allem, vor allem an Führung und Koordination.
Dabei hatte Interimspräsidentin Delcy Rodriguez zeigen wollen, wie offen ihr Land ist. Nach der Festnahme des Langzeitmachthabers Nicolás Maduro hat sie eine politische und wirtschaftliche Kehrtwende hingelegt, kündigte die Freilassung politischer Gefangener an, hat Maduro-treue Minister entmachtet, eigene Vertraute eingesetzt. Den mächtigen Verteidigungsminister degradierte sie zum Landwirtschaftsminister. Für die Katastrophe war das Regime nicht gewappnet. Die Wut der Bevölkerung ist groß, die eigene Regierung habe zu spät, zu unkoordiniert und vielerorts schlicht nicht ausreichend auf die Erdbeben reagiert. Zehntausende sind nach den Beben obdachlos. Schon jetzt leben 70% der Bevölkerung in Armut. Zum Vergleich, der Mindestlohn liegt mit Bonuszahlungen aktuell bei 240 US-Dollar monatlich. Ein Stück Butter, 200 Gramm, kostet im Supermarkt gerade 9 US-Dollar.
Am nächsten Dienstag kommen die Staats- und Regierungschefs der 32 NATO-Länder in Ankara zum jährlichen Gipfel zusammen. Ein harmonisches Familientreffen, so wie früher einmal, wird es aller Voraussicht nach nicht werden. Im Gegenteil, US-Präsident Trump hat auch rund um die 250-Jahr-Feiern der amerikanischen Unabhängigkeit gegen die europäischen Partner gewettert und deren Verteidigungsausgaben als viel zu gering geschmäht. In Berlin, Paris, Rom und London versucht man, die Verbalattacken so gut es geht an sich abperlen zu lassen und verweist auf die enorm gestiegenen Wehretats. Trotzdem stellen sich viele insgeheim die Frage, ob die Vereinigten Staaten unter Donald Trump noch eine verlässliche Schutzmacht sind. Aus dem ARD-Studio Brüssel, Tina Hassel.
Diese Frage liegt wirklich wie ein dunkler Schatten über diesem NATO-Treffen. Trump hat gerade ja erst seine Bündnispartner wieder in einem Post beschimpft. Ihre Verteidigungsausgaben seien lächerlich. Auch die Deutschen, Kanzler Merz hat das scharf zurückgewiesen. Er hat gesagt, man habe innerhalb von 4 Jahren den Verteidigungsetat verdoppelt und man brauche sich nur wirklich hier vor niemandem verstecken. Aber man sieht halt, Trump will noch mal Druck ausüben. Er ist sauer, dass die Verbündeten nicht mitmachen. Bei seinem Krieg gegen den Iran. Und schon vor dem Gipfel hat Washington wichtige Waffensysteme aus diesem gemeinsamen Tool der NATO abgemeldet. Die Europäer wollen dagegen halten, auch indem sie stärker sich selbst verteidigen und Europa. Aber wie weit sind sie damit und wie groß ist die Lücke, die die Amerikaner da gerade hinterlassen?
Zum Abschluss der Sendung blicken wir noch nach Teheran. Dort wurden heute die mehrtägigen Trauerfeiern für den getöteten obersten Anführer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, fortgesetzt. Für bemerkenswert halten es viele Beobachter, dass auch beim traditionellen Totengebet heute sein Sohn und Nachfolger nicht öffentlich in Erscheinung trat. Uwe Lüb.
Am Morgen hat einer der einflussreichsten Geistlichen des Landes, Sobhani, das Totengebet an der Mosalla-Moschee geleitet. Auch 3 Söhne Khameneis waren dabei. Sein Nachfolger als oberster religiöser und politischer Führer, Mojtaba Khamenei, war nicht zu sehen. Er ist seit Beginn des Irankrieges nicht öffentlich aufgetreten. Allgemein wird vermutet, dass er bei dem Militärschlag der USA und Israels am 28. Februar, bei dem sein Vater getötet wurde, entstellt wurde. Die Straßen Teherans rund um die Mosalla-Moschee, in der Khameneis Sarg aufgebahrt ist, sind voll von Menschen. Insgesamt erwarten die Behörden mehrere Millionen Teilnehmende an den 6-tägigen Trauerfeiern. Als Haupttag gilt der Montag. Es ist eine Prozession mit dem Sarg geplant. Anschließend wird er in die heilige Stadt Qom gebracht, in den Irak und zurück nach Iran. In Khameneis Geburtsstadt Mashhad wird der Sarg am Donnerstag schließlich in den Imam Reza-Schrein gebracht.